HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Antijüdische Skulpturen an deutschen Kirchen, wie damit umgehen. Kirchlicher Lobbyismus, wie stark mischen sich Kirchenvertreter in das politische Leben ein. Und unser Sonntagsthema, Wärme braucht der Mensch. In der vergangenen Woche hat alle Welt nach Wittenberg geschaut. Dort wurde das 500. Jubiläum des reformatorischen Thesenanschlages begangen. Ein großes Fest unter Mitwirkung von Staat und vielen Kirchenvertretern. Und gerade in Wittenberg gab es in den vergangenen Monaten eine starke Diskussion rund um die Frage, wie antijudaistisch sind die Kirchen in ihrer Geschichte gewesen, wie antijudaistisch war Luther und auch manche Zeugnisse der Baukunst, die sich dort, aber nicht nur dort, finden lassen. Die sogenannte Judensau in Wittenberg ist ja wahrscheinlich das bekannteste Beispiel einer judenfeindlichen Skulptur in einer deutschen Kirche. Saugen dort nicht nur an den Zitzen des für sie als religiös unrein geltenden Tieres, sondern schauen auch in den After, um dort Gott zu entdecken. Seit Monaten wird darüber debattiert, ob diese antijudaistische Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche abgeschlagen gehört, nach all dem christlichen Antijudaismus, der in der Katastrophe der Shoah endete. Andererseits gibt es seit den 80er Jahren genau unter der Wittenberger Judensau ein aufklärendes Gegendenkmal. Aber Wittenberg ist nicht singulär. An über 30 Kirchen in Deutschland finden sich solche Judensau-Darstellungen, etwa auch im brandenburgischen Eberswalde. Wie aber geht man dort damit um? Thomas Klatt hat den Ort besucht und mit dem Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen, darüber gesprochen.
Besucher müssen die spätgotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert durchschreiten, vor dem Altar links abbiegen und an der ersten Säule den Kopf in den Nacken legen. Dann aber braucht man möglichst gute Augen.
Wir haben hier tatsächlich eine menschliche Figur mit einem Judenhut. Dieser Judenhut ist also im Mittelalter in allen unterschiedlichen Formen immer Kennzeichnung von Juden gewesen. Und wir haben auf der linken Seite eine Sau, auch mit ihren Zitzen hier eindeutig zu erkennen ist, und die küsst den Juden.
Erklärt Pfarrer Heinz-Peter Giering in der Eberswalder Maria-Magdalenen-Kirche. Anders als die Wittenberger Judensau ist die Eberswalder weit weniger drastisch und eher bäuerlich simpel gehalten. Dennoch ist man sich hier darüber völlig klar, dass auch diese Judensau Teil der unheilvollen antijüdischen Kirchengeschichte ist.
Das wissen wir natürlich aus der Geschichte dann auch, dass es schon auch Bezichtigungen von Juden gab, hier Hostienschändungen geübt zu haben. Und es wurden auch Juden daraufhin auch in Eberswalde ermordet.
Ein spätmittelalterlicher Antijudaismus, der sich über Jahrhunderte hinzog und Grundlage für den modernen Antisemitismus und Holocaust war. Heute bemüht sich die Evangelische Kirche Eberswalde um aktive Geschichtsaufarbeitung, sagt Gemeindemitglied Marita Böttcher.
Wir haben unter anderem auch mal Jugendliche hier in die Kirche begleitet. Und ich hatte damals mir eine große Leiter besorgt und habe die da alle hochklettern lassen, habe ihnen das gezeigt. Dass das überhaupt erst mal ins Bewusstsein gerückt ist, das ist in den letzten 20 Jahren, würde ich mal so sagen, erfolgt.
Zusätzlich liegt ein Infoblatt aus. So sind auch am Eingangsportal und am Taufbecken Juden dargestellt. Doch hier gehe es um biblische Darstellungen und nicht um antijüdische Verfemungen. Verstecken will man sich auf keinen Fall, sondern aufklären, heißt es in Eberswalde. In Deutschland gibt es an oder in über 30 Kirchen solch antijüdische Judensau-Darstellungen. Wie aber damit richtig umgehen? Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen.
Natürlich kann ich verstehen, wenn man als Jude da ist, dass man sich davon richtig verletzt fühlt. Als Christ allerdings auch, weil es eine Schande ist. Ich finde, dass wir als Christen sozusagen die Aufgabe haben, uns dieser Schande zu stellen.
Heute käme kein Mensch mehr auf die Idee, eine Judensau als Propaganda ernst zu nehmen. Kirchen als Versammlungsort für Antisemiten? Undenkbar, meint Clausen. Nur könne es keine Generallösungen geben. Ob nun ein Aufklärungsblatt wie in Eberswalde, eine Dauerausstellung oder gar ein Gegendenkmal wie in Wittenberg richtig sein, müsse von Fall zu Fall entschieden werden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist da anderer Auffassung. Präsident Josef Schuster sagte, zumindest die Wittenberger Platte zum Gedenken an die Holocaust-Opfer helfe wenig zum historischen Verständnis des antisemitischen Reliefs. Er schlug vor, eine Tafel anzubringen, die die Darstellung erklärt und einordnet, oder die Judensau gleich ganz entfernen zu lassen. Dem widerspricht der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen. Auf keinen Fall dürfe man eine Judensau einfach abschlagen und das nicht nur aus Denkmalschutzgründen.
Ich finde ein Argument, was ich auch vom Zentralrat der Juden gehört habe, nicht zu vernachlässigen, nämlich wenn man es abnimmt, müsste man es in ein Museum tun. Wer aber geht in ein Museum? Aber in der Stadt sind halt alle unterwegs und die Konfrontation aller, die dafür sich interessieren könnten, ist eigentlich ein besserer pädagogischer Effekt, als es in einem Museum zu tun.
Eine Judensau in oder an einer Kirche sei aber nicht nur eine rein christliche Angelegenheit, sondern eine gesamtpolitische, meint Clausen.
Ich fände es aber auch interessant, es jetzt nicht nur sozusagen für die kirchlich-denkmalschützerischen Beratungsräume zu reservieren, sondern eben tatsächlich dann die Gremien der Stadt oder des Gemeinwesens damit zu befassen. Und ich fände es ehrlich gesagt auch sehr wichtig, in diesen Beratungen auch jüdische Stimmen zu haben. Also Stadt, Denkmalschutz, Verwaltung, Politik, Kirche und jüdische Gesprächspartner. Das wäre es was.
In Eberswalde aber wollte sich weder der Bürgermeister noch ein Vertreter der Stadt vor dem Mikrofon äußern. Die Judensau scheint dort noch nur eine rein innerchristliche Angelegenheit zu sein. Ein großes Gegendenkmal wie in Wittenberg ist noch Zukunftsmusik. Bis jetzt gibt es eben nur ein loses Infoblatt am Eingang. Pfarrer Heinz-Peter Giering.
Also wenn man hier einfach einen Zettel an die Säule anmachen würde, das wäre hier natürlich nicht der Punkt, der hier in die Gestaltung der Kirche reinpasste. Und das ist sicher jetzt erstmal ein Notbehelf an der Stelle, darauf hinzuweisen, und jeder kann sich das dann ansehen.
Antijüdische Skulpturen an deutschen Kirchen, wie damit umgehen? Das war ein Beitrag von Thomas Klatt. Mit der Neuwahl des Bundestages sind die Karten politisch neu gemischt worden. Die möglichen Regierungsparteien sondieren ja derzeit ihre Positionen. Aber was gleich bleibt bei jeder Regierung, sind die sogenannten Lobbyisten, die im Vorfeld des Bundestages in der dortigen Lobby des Hohen Hauses versuchen, Einfluss zu nehmen, wobei die Lobby natürlich längst sprichwörtlich ist. Inzwischen sitzen die Lobbyisten ja in ihren Büros im Regierungsviertel und im ganzen Hauptstadtbereich, um dort auch der neuen Regierung wieder zuzusetzen. Wenn es um neue Gesetze geht, dann werden Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter, Industrieverbände und nicht zuletzt die Kirchen versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber wie viel Einfluss haben zum Beispiel die Kirchen ganz konkret und wie stark mischen sie sich in das politische Leben heute immer noch ein? Michael Hollenbach mit einer Bestandsaufnahme.
Mit den Wirtschaftslobbyisten etwa der Pharmaindustrie oder der Glücksspielbranche möchte der hannoversche Landesbischof Ralf Meister keinesfalls in einen Topf geworfen werden. Die Kirche wolle ja schließlich kein Produkt verkaufen.
Dafür würde ich sagen, ist der große Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat, einfach eine andere Nummer. Das kann man nicht als Lobbyismus verkaufen. Da geht es um das Reich Gottes, da geht es um eine andere Welt.
Die Kirchen verstehen sich gern als Sprachrohr der Schwachen und Bedrängten. Doch ihr Eintreten für deren Belange ruft auch Kritik aus konservativen Kreisen hervor. So hört man beispielsweise von dem CDU-Politiker Wolfgang Schäuble oder dem Theologieprofessor Ulrich Körtner den Vorwurf, die Kirche mische sich zu stark in politische Diskussionen ein, zum Beispiel in die Flüchtlingsdebatte oder in ökologische Fragen. Und in der Tat vermitteln die Kirchen oft den Eindruck, sie würden im politischen Raum vor allem als selbstlose Experten für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung auftreten.
Da agieren die Kirchen mitunter auch nicht so ganz geschickt,
sagt der Münchner Theologieprofessor Rainer Anselm. Er ist der Vorsitzende der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung.
Die große Rhetorik, man würde hier ganz aus dem christlichen Ethos heraus selbstlos agieren, mag sicherlich für die Akteure, die das so artikulieren, in aller Regel stimmen. Man darf aber nicht darüber hinwegsehen, dass sozusagen durch die Hintertür dem Staat die Miete in Rechnung gestellt wird. Dass es natürlich auch darum geht, Stellen zu sichern, dass der Ausbau des Sozialstaates der Kirche zugutekommt.
In der Tat stößt man in den Kirchen auf eine verbreitete Haltung, eigene wirtschaftliche Interessen unter den Teppich zu kehren. Doch die beiden Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände generieren nach Berechnungen des Politologen Carsten Freerk einen Umsatz von rund 140 Milliarden Euro im Jahr.
Die Kirchen in Deutschland sind vielfältigst aufgestellt. Es gibt nichts, wo die Kirchen nicht einer der maßgeblichen Akteure sind. Also die Kirchen haben einen Grundbesitz von 830.000 Hektar und rund 87.000 nicht-sakrale Immobilien.
Von der Wiege bis zur Bahre, von der kirchlichen Kinderklinik bis zum Friedhof geht es nicht nur um ethische, sondern auch um ganz profane finanzielle Interessen. Bislang werden diese Interessen durch ein enges Miteinander zwischen Kirchen und Politik weitgehend geschützt. So waren zu Beginn der abgelaufenen Legislaturperiode alle Bundesminister zugleich Mitglieder der beiden großen Kirchen. Dazu der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, ein Pfarrer, Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine Pfarrerstochter, Bundestagspräsident Norbert Lammert, ein engagierter Katholik. Der Regensburger Politikwissenschaftler Oliver Hidalgo.
In der arabischen Welt macht man zum Teil Witze darüber, dass Deutschland eine Theokratie ist. Wenn man einfach nur die Fakten sich anschaut, also wie die Vermischung ist, das würde unter Umständen verdächtig wirken. Ich sehe aber de facto nicht, dass das eigentliche Problem ist.
Zumal der kirchliche Einfluss auf politische Entscheidungen mittelfristig zurückgehen wird. Das sieht zumindest Landesbischof Ralf Meister so.
Die Stimme wird in der Wahrnehmung wahrscheinlich schwächer, weil es viel mehr Stimmen gibt. Es gibt viel mehr Akteure, die sich melden. Und darunter bleibt die Kirche eben nur eine. Das ist in der Vergangenheit anders gewesen. Da gab es den Staat oder die Obrigkeit und die Kirche und sonst so gut wie niemanden.
Kirchlicher Lobbyismus. Wie stark mischen sich die Christenvertreter in das politische Leben ein? Michael Hollenbach hat das versucht zu erkunden. HR Info Himmel und Erde ist hier am 1. November Sonntag. Die kälteren Tage kommen jetzt. Der Winter schickt erste Vorboten. Das Grau dieser Tage bringt uns nicht gerade in Hochstimmung. Wir schauen jetzt in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt in dieser Sendung einmal, wie wir auch in diese Jahreszeit ein bisschen mehr Wärme bringen können. Aber zunächst fragen wir, was wir eigentlich gegen die gefühlte gesellschaftliche Abkühlung tun können. Denn Wärme braucht der Mensch, das steht fest. Viele haben ja das Gefühl, dass die Gesellschaft zurzeit kälter wird. Wir haben mal gefragt, wie geht Ihnen das? Werden die Menschen kühler? Werden sie rücksichtsloser?
Deutlich rücksichtsloser, gerade beim Autofahren. Ja, und nicht mehr, ich helfe dir mal, sondern ich will das jetzt. Ich setze jetzt meinen Kopf durch.
Durch die Berufstätigkeit der Frauen, die heute ja auch überall nötig ist, um dass sie überhaupt einigermaßen finanziell zurechtkommen, ist natürlich auch die Familie nicht mehr so, der Zusammenhalt nicht mehr so, wie er mal war.
Also in meinem Kreis ist das sehr nett. Ich empfinde das so, wie ich mich auch gebe. Rücksichtsvoll, höflich und dann klappt das.
Das ist nicht so dramatisch, aber Nettigkeit fehlt ein bisschen. Ja, die Grimassen, die Leute machen, nicht anlächeln, sonst geht.
Hier in unserer Gegend sind wir schon auch füreinander und miteinander ganz viel. Sehr katholisch die Gegend und das macht schon was aus. Ich glaube, dass das in Großstädten anders ist, dass doch da jeder mehr für sich ist und nicht mehr so aufeinander geachtet wird.
Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man auch generell in der ganzen Gesellschaft, dass die Menschen immer unfreundlicher zueinander werden. Das ist einfach nur schade. Ja, also ich versuche zu grüßen, freundlich zu sein, mal zu lächeln und so. Vielleicht wenn ein Mensch jetzt einen schlechten Tag hat oder so und dann man mal grüßt, also und lächelt und Hallo sagt, dann geht es ihm schon doch besser oder so. Aber ich fühle mich da generell besser.
Jeder hat mit sich selber zu tun, würde ich mal meinen. Also das ist alles ein bisschen bitter geworden, würde ich mal meinen. Überall, wo man hinkommt, die Gesichter schon, die sind so misstrauisch geworden und alles. Auch Unfreundliche dabei. Also es ist nicht mehr so schön, wie es mal war.
Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen zurückgezogen voneinander, finde ich. Wenn irgendwo auf die Ämter geht oder hin und her, das ist alles so ein bisschen isolierter.
Also ich denke schon, dass es alles etwas kälter, distanzierter geworden ist, leider. Es fehlt der Respekt voreinander, nicht nur in der Jugend, sondern auch im mittleren Alter. Sehr, sehr schade. Rücksichtslosigkeit beim Parken, beim Einkaufen, dieses Ignorieren, einfach weitergehen. Sehr schade.
Es wird kälter draußen. Der November erinnert uns unerbittlich daran, dass der Winter naht. Und passend dazu haben wir mal gefragt, wie das eigentlich mit der emotionalen Temperatur ist hier in unserem Land. Und da haben ja viele gerade die Meinung geäußert, dass es da ein bisschen bergab geht. Und in der Tat lesen wir ja immer wieder von sinnloser Gewalt in der Öffentlichkeit, von Respektlosigkeiten, von fehlender menschlicher Wärme. Aber wir wollen nochmal nachfragen, was ist dran an diesem Gefühl, dass es kälter wird in der Gesellschaft? Ich spreche darüber jetzt mit dem Konfliktforscher Andreas Zick. Herr Zick, was ergeben Ihre Untersuchungen, Ihre wissenschaftlichen Erkundungen für ein Bild? Stimmt unser Gefühl, dass die Gesellschaft sich abkühlt?
Ja, es ist zum Teil frostiger geworden. Sagen wir mal so, die Wechselbäder nehmen zu. Also Kälte und Wärme stehen sich dramatisch gegenüber. Die Gesellschaft ist gespaltener. Wir sehen an einigen Orten, in einigen Räumen wird es kälter und an anderen ist Wärme zu verspüren. Ich nenne mal Entwicklung. Wir haben gesehen in unseren Studien Willkommenskultur. Als wir den großen Zustrom von Geflüchteten hatten in Deutschland, wollten noch 30% in der Bevölkerung mehr Willkommenskultur, eine stärkere Willkommenskultur. Und dem stehen gegenüber 37%, die haben das maximal zurückgewiesen. Die haben gesagt, nein, die Grenzen zu. Das heißt, da stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Wir haben beobachtet, die Vorurteile, die kalten Abwertungen von Geflüchteten, die haben zugenommen in den letzten 2 Jahren, obwohl wir weniger Zuwanderung haben. Dann haben wir beobachtet, in manchen Bereichen, es gibt tatsächlich mehr Gewalt, mehr Aggressivität, aber das ist nicht in der Gesamtgesellschaft unbedingt angestiegen, sondern in bestimmten Milieus steigt das an. Das heißt, wir beobachten Formen der aggressiven Auseinandersetzungen mit Bediensteten in öffentlichen Ämtern, das wird ja jetzt bekannt. Wir sehen Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen, also in bestimmten Gruppen radikalisiert ist, wird es polarisierter und dagegen steht dann eine Gruppe, die doch sehr viel mehr Zivilcourage übt als noch vor vielen Jahren. Insofern, wir reden eher von Wechselbildern zwischen kalt und warm. Mhm.
Haben Sie eine Analyse dafür, wie es kommt, dass doch tatsächlich auch Aggressivität, Frostigkeit zunimmt, Aggressivität, die wir beobachten?
Ja, wir haben in den letzten Jahren gesehen, tatsächlich ist ungefähr bei einem Viertel in unseren Studien, das ist relativ viel und das steigt auf ein gutes Drittel, in der Bevölkerung sind Menschen der Meinung, dass unsere Gesellschaft nicht mehr nach den sogenannten warmen Werten, Solidarität, gegenseitige Unterstützung, Hilfeleistung organisiert ist. Wir berufen uns zwar auf ein christlich-jüdisches Abendland, aber so christlich verhalten wir uns ja gar nicht und jüdisch schon gar nicht. Das heißt, dieses Viertel bis zum Drittel sagt, eigentlich ist unsere Gesellschaft, ist doch alles, ist die Gesellschaft geregelt nach Marktgesetzen. Es entwickelt sich so etwas wie ein rabiater, marktförmiger Extremismus. Die Leute sagen, naja, es kommt darauf an, sich durchzusetzen. Sozialdarwinismus ist eigentlich das Prinzip, nach dem wir Menschen bewerten. Wir bewerten ja so ziemlich alles. Kinder lernen schon relativ früh, dass die Note das Allerwichtigste ist, um durchzukommen. Werden in die Schulen geschickt, setz dich durch, also Ellenbogenmentalität und diese Marktförmigkeit, dass Menschen glauben, Marktförmigkeit reguliert eigentlich das soziale Leben, das führt dazu, dass wir andere abwerten, dass wir Menschen einteilen in minderwertig und höherwertig. Wir haben ja gerade jetzt eine neue Studie aus Thüringen in dieser Woche vorliegen, wo man zeigt, dieses Gefühl von Minderwertigkeit grassiert überall und das liegt nicht daran, dass die Leute wirklich minderwertig behandelt werden oder minderwertig sind, sondern sie merken, diese kalten Marktgesetze, die eben auf Solidarität und Ausgleich keine Rücksicht nehmen können, die regulieren unser Alltagsleben. Und dann entstehen Verdrängungswettbewerbe und die münden in Vorurteilen, Abwertung, Durchsetzen, Aggressivität und Gewalt. Wir verstehen uns als Kunden des öffentlichen Dienstes und dann sehen wir das tatsächlich gegen Personen in der Bahn, Bahnbegleiter, Polizeien, das wird ja jetzt alles bekannt, diese Aggressivität stark zunimmt.
Das ist ein großer, schleichender Prozess, wo wir alle mittendrin sind. Die Frage stellt sich ja, kann man eigentlich an solchen gesellschaftlichen Prozessen, dass man plötzlich das ganze Leben nur noch nach Marktgesichtspunkten betrachtet, kann man da was gegen tun?
Ja, man kann deutlich etwas tun. Und das sehen wir genau an diesen Bewegungen als wir sehr viele Flüchtlinge in Deutschland haben. Da hat sich ja so etwas ausgebildet wie eine Willkommenskultur, mit der wir so auch nicht gerechnet hatten. Die evangelische Kirche hatte 2015 ermittelt, dass zum ersten Mal das Ehrenamt für Flüchtlinge, das ansonsten wichtigste Ehrenamt, nämlich das Ehrenamt im Sport, getoppt hat. Also 11% in ihrer Studie sagen sehr deutlich, dass sie konkret etwas tun in diesem Ehrenamt. Das heißt Bürgergesellschaft, Ehrenamt, Willkommenskultur. Das ist ein Gegenmodell und dieses Gegenmodell kann man auch politisch stärken. Da muss man nur weniger über die Flüchtlingskrise reden, als vielmehr auf die Willkommenskultur, das Ehrenamt zugehen, die Leute stärken. Nur, es gibt einen wichtigen Schritt, den man zuerst gehen muss. Wir sehen in unseren Studien, dass viele menschenfeindliche Vorurteile, Stereotype, dass wir Menschen unterteilen nach Kompetenz, man muss die erst abbauen, man muss die sehr ernst nehmen. Wenn wir einmal ein Stereotyp haben in unserem Kopf als Filter, dann begegnen wir den anderen nicht, dann öffnen wir uns nicht.
Auf der Suche nach einem gesellschaftlichen Klimawandel gibt es durchaus Hoffnung, sagt Professor Andreas Zick. Er ist Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung IKG an der Universität Bielefeld. Da haben Sie vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
HR Info. Himmel und Erde.
Von der gesellschaftlichen Temperatur hin zu der Wärme, die Menschen ausstrahlen können, wenn sie denn wollen oder wenn sie eben warmherzig und großherzig sind. Und solche Menschen gibt es. In deren Gegenwart fühlt man sich sofort wohl. Mit denen wird man auch ganz schnell warm. Warmherzige Menschen haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Sie verbessern die Atmosphäre, egal ob im privaten oder im beruflichen Leben. Und das ist Grund genug, das Thema mal mit Andrea Hillenbrand zu besprechen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin in Wiesbaden. Frau Hillenbrand, lassen Sie uns mal ganz einfach anfangen. Was zeichnet eigentlich einen Menschen aus, der diese besondere Gabe der Herzenswärme hat?
Ein warmherziger Mensch ist in der Lage, sein Gegenüber wirklich wahrzunehmen, also ist nicht so ganz bei sich, sondern ist so bei sich und dem Gegenüber. Ja? Der kriegt auch mit, wie geht's dem anderen, gerade vielleicht so ein bisschen, also in der Fähigkeit, sich reinzufühlen in den anderen, so ein bisschen auch die Perspektive zu übernehmen und begegnet dem anderen so von auf einer Augenhöhe.
Mhm. Ja. Kann man sagen, dass da auch ein Verständnis im Spiel ist oder ja, vielleicht sogar von vornherein so eine Zuneigung zum Menschlichen, allzu Menschlichen beim anderen?
Genau, also das heißt eine Zuneigung nicht unbedingt zu diesem Menschen jetzt speziell, ich muss ja nicht jeden lieben, auch ein warmherziger Mensch liebt nicht jeden, aber meine grundsätzliche Bereitschaft dem anderen zu begegnen und erstmal zu schauen, wer ist denn dieser Mensch mit allem, was er da mitbringt, mit all seinen Facetten und dem Verständnis dafür, dass wir ja alle auch nicht perfekt sind und dass wir alle ganz liebenswerte Seiten in uns haben, wenn man mal genau hinschaut.
Mhm. Also so ein Mensch lässt sich auch nicht sofort abschrecken von Dingen, wo man sagt, das stört mich gerade an dem, sondern der guckt vielleicht ein bisschen tiefer?
Genau, und hat auch die Sicherheit, auch wenn mir mal was nicht so gefällt, ja, wenn jemand was macht, was mir nicht so gefällt, deswegen ist ja vielleicht nicht der ganze Mensch gleich schlecht. Also ich kann unterscheiden zwischen der Person und dem Verhalten.
Also erstmal eine ganz grundpositive Weise, auf andere zuzugehen. Wie ist das eigentlich mit der Beziehung zu sich selbst bei einem Menschen, der warmherzig ist? Ist diese wohlwollende Haltung zu sich selbst dann auch bei ihm gegeben?
Also wir finden das immer wieder, dass das eigentlich beides verbunden ist. Die Art, wie ich mich selber sehe und mit mir umgehe und die Art, wie ich andere Menschen sehe und mit den anderen Menschen umgehe. Dass ich beim anderen kleine Schwächen akzeptieren kann, hat auch was damit zu tun, kann ich bei mir selber eigentlich kleine Schwächen akzeptieren. Oder bin ich bei mir selber sehr streng und perfektionistisch und habe dann eben den großen, gleichen hohen Anspruch auch ans Gegenüber.
Mhm. Wenn man mal auf die Negativseite geht, kann man sagen, kühle Menschen sind kritisch gegenüber sich selbst, genauso wie sie kritisch gegenüber anderen sind? Das hängt immer alles zusammen?
Nicht im Sinne von einer positiven Kritikfähigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Jemand, der mit sich im Reinen ist und das Menschliche akzeptiert, der kommt auch damit klar, wenn er selber Fehler macht und wenn an ihm selber auch was kritisch ist, ja, dann kann er das auch wahrnehmen und sagen, okay, das war falsch, das hätte ich so nicht machen sollen, das war nicht so gut. Ja. Mhm. Jemand, der aber eher auf Feindesland unterwegs ist und immer kritisch guckt und immer sich schützen muss und es darf ja nichts rauskommen, der wird auch nicht gut in der Lage sein, eigene Fehler sich eingestehen zu können. Also es ist nicht so, dass jetzt ein warmherziger Mensch nur noch eitel rosa Sonnenschein sieht und wir tanzen alle im Kreis und haben uns alle lieb und wir sind alle so perfekt, sondern es ist die Fähigkeit eben auszuhalten, dass wir Menschen sind.
Also ich habe eben gesagt, Menschen mit Herzenswärme, die sind irgendwie natürlich sympathisch. Aber was bewirkt es, wenn Menschen diese Herzenswärme ausstrahlen? Was bewirkt das beim anderen? Es ist ja nicht nur eine Sache, die ihn auszeichnet.
Nein, normalerweise ist es für uns ganz wunderbar, wenn wir solchen Menschen begegnen, weil wir uns wirklich gesehen fühlen und nicht bedroht, sondern mal wirklich angenommen. Und das ist was ganz Wunderbares. Mhm. Das ist auch so ein Grundbedürfnis, dazu zu gehören und wertgeschätzt zu werden. Und wenn ich da jemand begegne, wo ich das Gefühl habe, der ist jetzt nicht nur aus Förmlichkeit, fragt er, wie geht's mir eigentlich, sondern den interessiert es wirklich und er hört auch mal noch mal eine Minute zu, dann gibt mir das Gefühl, ich glaube, ich bin wirklich gesehen und es geht jetzt wirklich um mich. Ich bin dem anderen nicht egal und es tut wirklich gut.
Es ist ja so, dass Menschen, die so eine Herzenswärme ausstrahlen, ja, da kennt, glaube ich, jeder Beispiele in seiner Umgebung, aber es sind auch nicht so wahnsinnig viele. Die Frage ist ja, kann man es lernen? Kann man zu einem herzenswarmen Menschen werden, wenn man sich bemüht?
Das kann man ganz wunderbar üben und lernen. Und man kann dabei erstaunliche Erfahrungen und überraschende Erfahrungen machen. Das kann man mit ganz leichten Übungen mal anfangen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass jeder Mensch das eigentlich genießt, wenn er mal wirklich Aufmerksamkeit bekommt, wenn er das Gefühl hat, das interessiert den anderen ja wirklich, was ich da erzähle. Und man kann mal üben, ein oder zwei Wochen lang in den Gesprächen, die man führt, mal innerlich von der Haltung her wirklich zu sagen, ich interessiere mich jetzt mal wirklich für den Menschen, dem ich da begegne. Ich höre mal wirklich zu. Was hat dieser Mensch zu sagen? Wer ist das? Und dann werden wir vielleicht ganz erstaunliche Erfahrungen machen, dass nämlich Leute, die uns vorher langweilig erschienen sind oder krantelig erschienen sind, dann vielleicht tatsächlich ganz überraschende Seiten haben oder ein bisschen auftauen, ein bisschen weicher werden. Und dann wird der Alltag auch für uns angenehmer.
Das wäre dann so eine eigene Art von Erderwärmung, die wir ja eigentlich brauchen. So eine emotionale Erderwärmung.
Genau die wir uns wünschen. Ja.
Sehr schön. Danke für die Tipps. Andrea Hillenbrand, psychologische Psychotherapeutin aus Wiesbaden, war meine Gesprächspartnerin. Vielen Dank.
Herzlich gerne.
Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen, nachdem wir schon über die Wärme, die der Mensch braucht, gesprochen haben, heute einen Sonntag, der das genau für Sie bietet, eben die Wärme, die man braucht, um Mensch zu sein.